Er schläft zunächst, ja. Nicht, weil ihm Dinge gleichgültig sind, sondern als Statement, dass wir Ruhe dürfen mitten im Sturm. Und das ist eine Lektion, liebe Gemeinde, die für mich schwierig ist, herausfordernd ist, aber nicht unmöglich. Und vielleicht geht es manche von uns ähnlich, dass wir Gottes Souveränität, Gottes Allmacht, Gottes Kraft, Gottes Barmherzigkeit mitten in solchen Situationen annehmen dürfen, wenn die Umstände nicht passen, gefühlt nicht passen, dass wir wissen, der Herr ist jetzt genauso da. Und der Herr ist, also Souveränität Gottes ist für mich oft ein schwieriges Wort gewesen, weil ich damit aufgewachsen bin, dass unser Glaube in die Waagschale geworfen werden muss, dass Gott ja durch den Glauben an Jesus Christus die Zusagen uns schenkt. Und das ist wahr. Das ist wahr. Und gleichzeitig wissen wir, manchmal ist wirklich Senfkorn-Glaube, oder? Manchmal ist wirklich Senfkorn-Glaube, der eine große Verheißung hat, weil der Herr sagt, wenn dein Glaube so groß ist wie ein Senfkorn, dann bewegt sich der Berg der Umstände. Ja, bewegt sich der Berg der Umstände. Glaube wie ein Senfkorn. Und als der Herr das sagt, steht er mit seinen Jüngern ja Jerusalem entgegen und schaut auf den Berg Zion. Und bedeutet gleichzeitig, das Evangelium wird sich bewegen vom Volk Israel zu allen Nationen der Welt. Dieser Berg Zion wird sich bewegen hin zu alle Völker, alle Nationen, alle Sprachen. Gewaltig. Und dafür brauchst dein und mein Senfkorn-Glaube. Senfkorn-Glaube in die große Verheißung Gottes. Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen sprechen über Glaubenswachstum und anknüpfe an letzte Woche, wo Thomas gepredigt hat über die Botschaft von der Herrlichkeit Gottes. 1. Timotheus 1, Vers 11, schau mal rein, wo Paulus an Timotheus schreibt und ihn ermutigt und sagt, diese Lehre des Evangeliums beruht auf der Botschaft von der Herrlichkeit Gottes, die unser großartiger Herr mir in seiner Gnade anvertraut hat. Die Botschaft des Evangeliums beruht auf der Herrlichkeit Gottes, diese Herrlichkeit, die jetzt zugänglich ist in Christus, diese Herrlichkeit, die uns geschenkt worden ist durch den Glauben an den Namen unseres Messias. Und diese Botschaft, die der Herr Paulus anvertraut hat und Timotheus anvertraut hat und dir und mir anvertraut hat. Es ist die Botschaft, die Herrlichkeit Gottes zu den Menschen bringt. Und wir haben das doch auch erlebt. Das Reich Gottes ist wirklich angebrochen in unserem Leben. Es ist noch nicht vollendet, aber es ist wirklich angebrochen. Wir haben Herrlichkeit Gottes erlebt. Wir erleben es immer dann, wenn wir auf Jesus Christus schauen. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig, sagt der Kolosserbrief. Kannst du dir das vorstellen? Ich ringe drum, wie ist es, dass in Christus die Fülle der Gottheit leibhaftig wohnt? Und dann die Aussage und Zusage, dass Christus in uns lebt und dass diese Fülle, dass wir zur Fülle gebracht worden sind. Herausforderung des Glaubens fürs ganze Leben, das mehr und mehr zu ergreifen und mehr hineinzuwachsen in diese Botschaft. Und darum geht es mir an diesem Morgen, hineinwachsen in diesen Zugang, hineinwachsen in das vollbrachte Werk des Kreuzes, hineinwachsen in die Erfahrung der Kraft der Auferstehung von Jesus, die uns ja zu einem neuen Leben gebracht hat. Amen, Gemeinde? So ist es. Vier grundlegende Wirkungen des Kreuzes können wir in der Bibel deutlich erkennen. Das ist zunächst mal die Vergebung unserer Schuld und Sünde. Christus ist für uns im Kreuz zum Fluch geworden, dass wir vom Fluch des Gesetzes freigekauft sind. Das heißt, unsere Sünde wird uns nicht mehr angerechnet. Der Schuldschein ist ans Kreuz geheftet. Die Anklageschrift, die gegen uns war, ist am Kreuz beantwortet durch das perfekte Opfer von Christus. Ist es so? Vergebung unserer Schuld und Sünde. Dann die zweite Botschaft des Kreuzes ist die Befreiung von dämonischen Mächten und ihre Wirkungen. Christus hat am Kreuz und durch seine Auferstehung den Feind entwaffnet und bloßgestellt und im Triumphzug einhergeführt. Und man wisst, wenn die Römer einen Triumphzug gemacht haben zu jener Zeit, dann ist der Anführer in Ketten durch die Straßen gebracht worden. Und es sind Kräuter verbrannt worden, um die ganze Stadt mit einem angenehmen Geruch zu erfüllen. So, das soll unsere Aufgabe als Gemeinde sein. Wir sollen den Geruch des Lebens durch ganze Städte, durch unsere Nachbarschaft, in unsere Häuser, in unserem Leben, sollen wir ihn versprühen. Ja. weil wir wissen, dass der Feind im Triumphzug einhergeführt ist. So Vergebung unserer Sünde, Befreiung von dämonischen Mächten, Versorgung mit Gottes Fülle. Ja, Christus ist arm geworden, er ist am Kreuz, er hat einen Verbrechertod gestorben, damit wir zur Fülle gebracht werden. So Gott möchte, dass es uns gut geht. Gott will nicht unbedingt, dass du ein Ferrari fährst, das wäre vielleicht auch gar nicht gut für dich, die nächste Mauer, der nächste Baum. So, es gibt eine überzeichnete Botschaft davon, wo es nur ums Materielle geht, aber auch bis ins Materielle hinein. Und in dem Bereich unserer Seele und unseres Körpers ist der Herr derjenige, der uns immer wieder Gutes tut und der am Kreuz es vollbracht hat. Er will, dass es uns gut geht. Stimmt das, liebe Gemeinde? Gerade in Zeiten, wo das schwer ist, ich bin ja ein paar Tage von zu Hause raus, weil meine Frau noch mal durch eine Erkältung ist und ich wollte mich nicht wieder anstecken und habe ganz ehrlich da oben im Krabbelraum, also genau hier war mein Bett durch die Decke, auf dem Sofa im Krabbelraum habe ich ein paar Nächte übernachtet und dann habe ich so Absacker gehabt und unten war Worship-Probe. Und sie singt über die Güte Gottes und Gott ist gut und dein Plan ist gut für mich alle Zeit. Und du liegst da oben und ich liebe Lobpreis, aber in dem Moment hat es mich genervt, ja, obwohl ich es richtig gut gemacht habe. Du liegst da und es schafft an dir, es arbeitet an dir und du denkst, ach, ich weiß, dass es wahr ist, aber ich fühle mich gerade nicht so. Gell? Genau, das hat richtig gut getan. Vielen Dank für die Dröhnung durch die Decke. Aber wenn es uns mal nervt und wenn es dich mal nervt, heißt es nicht, dass es nicht wahr ist. Heißt es auch nicht, dass die anderen übertreiben oder doof sind, sondern sie haltet für dich mit das Banner des Glaubens hoch. Ja, und lass dich anstecken davon wieder. Genau. So, wir haben die Vergebung unserer Sünde, die Befreiung von dämonischen Mächten am Kreuz, wir haben die Versorgung mit Gottes Fülle und wir haben die Heilung von Krankheit. Ja, Christus ist im Kreuz für uns, hat er alles auf sich genommen. Und in seinen Striemen sind wir geheilt. So in Christus bin ich geheilt, auch wenn das mein Körper noch nicht widerspiegelt. Ja, kann ich sagen, in Christus bin ich geheilt. Ich habe mir in meine Tiefs dann gesagt, wenn man so ein bisschen zittrig ist und sagt, was ist mein Glaubensbekenntnis? Habe ich gesagt, also spätestens in 50 Jahren ist es durch. Also in 50 Jahre ist vollkommen sichtbar in der Gegenwart Gottes, ja, wo kein Schmerz, kein Geschrei, kein Leid sein mehr wird und auch keine Krankheit mehr sein wird. So, und Paulus sagt, das Leichte der jetzige Drangsal fällt nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die auf uns wartet. Stimmt das, Gemeinde? Und das darf jeder von uns wissen, das Happy End steht fest in unserem Leben. Ja, absolut. Und dann natürlich geht die Botschaft des Glaubens weiter, aber der Herr ist jetzt hier. Und er hat jetzt Heilung bewirkt für mich am Kreuz. Und manche Dinge sind ein Prozess, manche Dinge geschehen automatisch. Spontan. Ich wünsche mir immer spontan, dass es geschieht, aber der Prozess ist genauso wertvoll und manchmal auch notwendig, weil der Herr ja an unserem ganzen Menschen interessiert ist. Das hat mir der Thomas auch heute Morgen nochmal gesagt. Wer in dem Prozess rügelt sich ganz viele Dinge zurecht. Stimmt doch, oder? Von Gedankenhaltungen, von charakterlichen Dingen, von Selbsteinschätzung, von der Art, wie man andere anschaut, von dem, wie man das Leben anschaut, die Welt anschaut. Deswegen braucht es manchmal einen Prozess. Wir sollen um diese Dinge beten und sie im Glauben erwarten. Die Vergebung unserer Schuld und Sünde, das sind wir Meister gewohnt. Genauso die Befreiung, Freiheit, die Versorgung und die Heilung. Preist den Herrn. Es geht um ein Hineinwachsen in die Botschaft des Evangeliums und in ihre übernatürlichen Wirkungen. In der Apostelgeschichte, ich habe es schon manchmal gesagt, findest du kein Kapitel, in dem nicht eine übernatürliche Wirkung formuliert wird, berichtet wird. Kein Kapitel. 28 Kapitel und in jedem Kapitel übernatürliche Wirkungen, Gebetserhörungen, Wirkungen des Geistes, Zeichen, Wunder, Heilungen, Befreiungen, übernatürliche Führung im Leben, Träume, Begegnungen, die Gott eingefädelt hat. Wenn man die Apostelgeschichte lest, sicher, sie formuliert einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahre und trotzdem ist eine Botschaft drin, dass der Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte unter Inspiration des Heiligen Geistes, in jedem Kapitel die übernatürliche Wirkung nicht auslässt. Und es ist eine Einladung für uns, dass wir in jeder Phase, in jedem Kapitel unseres Lebens mit der übernatürlichen Wirkung Gottes, mit dem Wirken seines Geistes fest und zuversichtlich rechnen. Fest und zuversichtlich rechnen. Es gehört zu uns, wie das Amen in der Kirche. Es gehört zu uns, wie das Atmen, das übernatürliche Wirken von Gottes Geist. Im Neuen Testament sehen wir unterschiedliche Gruppen von Menschen, wie sie Jesus begegnen. Sie sind mit unterschiedlicher geistlicher Intensität unterwegs, unterschiedliche Phasen in ihrem Leben, unterschiedliche Berufungen und Rollen, so wie wir heute Morgen unterschiedlich unterwegs sind. Und ich hoffe, dass diese fünf Gruppen zu dir sprechen und wie sie geistliches Wachstum erleben und wie sie angemessen reagieren auf das, was sie mit Christus, was sie mit Jesus, was sie mit dem Erlöser erleben. Sie haben Möglichkeiten bekommen zu einer wachsenden Berufung in ihrem Leben. So wie du und ich Möglichkeiten bekommen haben zu einer wachsenden Berufung in unserem Leben. Schauen wir uns diese fünf Gruppen mal an. Im Neuen Testament findet man noch andere Gruppen. Man findet zum Beispiel die 4.000 oder 5.000. Die sind einfach Zeugen eines Wunders von Versorgung, die Vermehrung der Brote und der Fische und alle werden satt. Die habe ich jetzt mal ausgelassen. Gott ist großzügig und er macht einfach mal Menschen auch was Gutes. Was auch immer mit ihnen passiert ist, er hat bei ihnen was Gutes gemacht. Aber bei diesen 500, 120, 72, 12, 3 können wir meiner Meinung nach einen geistlichen Wachstumspfad sehen. Können wir sehen, wie Gott ein Angebot macht, eine Erfahrung schenkt und jede Erfahrung als Ereignis soll ja in uns eine Formung auslösen. Und die Formung hat damit zu tun, ob wir diesem Ereignis Gewicht geben in unserem Leben. Okay? Man findet auch andere Wachstumspfade, zum Beispiel das vierfache Ackerfeld vom harten Herzen über das oberflächliche Herz, über das sorgende Herz zum fruchtbaren Herz, zum Beispiel. Gell? Aber hier haben wir einen anderen Wachstumspfad und wir sehen gleich von Beginn an, dass die Zahl immer kleiner wird. Und das hat zum einen mit der Berufung von Gott zu tun. Nicht jeder hat die gleiche Berufung, aber auch mit dem, dass, ja, wenn die Luft dünner wird, wird die Gruppe kleiner, als Felix Semuyo aus Uganda hier war in Deutschland und ich habe mit ihm so ein bisschen Freizeitgestaltung auch gemacht, dachte ich, was mache ich mit ihm? War eine Turmbesteigung von der Stadtkirche angeboten. Da bin ich mit ihm hin und wir sind da runter zur Stadtkirche und du fängst an, die Treppe ist steinern, ist fest und du läufst hoch und eine Menge Leute waren dabei und dann geht es in den zweiten Stock und die Treppe wird hölzern, aber ist immer noch breit und fest, dann geht es ins dritte Etage, sozusagen die Treppe wird schmaler. Ab der vierten Etage denkt man, sag mal, welcher Zimmermann hat denn das gebaut und vor allem, wie lange ist es her? Ja, so. Und es wird immer enger und immer wackeliger und zum Schluss, als wir oben waren, hat der Felix gesagt, also ich sage es auf Deutsch, was er gesagt hat, das ist wie mit der Berufung. Am Anfang waren wir ganz viele und zum Schluss sind wir ein kleines Häuflein. Als wir dann ganz oben waren, da wo die Falken sind und am Dach, waren wir noch zwei, drei Hände voll, gell, die da waren. Und für ihn war das ein gutes Bild dafür, dass wenn der Weg weitergeht, der Weg schmaler wird, der Weg von den äußeren Umständen her unsicherer wird, ja, wenn es anfängt zu knarren und zu wackeln, dann dreht der eine oder andere um oder sagt einfach, mir reicht's. Das mir reicht's, muss nur gar nicht so mit Verdammnis zu tun haben, ist vielleicht auch sein Maß für den Moment. Aber jemand anders hat das Maß im Moment weiterzugehen. Und ich möchte uns alle ermutigen heute Morgen, dass wir einen Schritt weitergehen im Glauben. Okay? Schauen wir uns die fünf Gruppen an. 1. Korinther 15, Vers 6, die 500. Er, Jesus, wurde begraben und am dritten Tag von den Toten auferstanden. Wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen, von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben, nur einige sind inzwischen gestorben. So, hier sind eine große Gruppe von Menschen, die zu Zeugen der Auferstehung geworden sind. Zeugen des auferstandenen Christus, des auferstandenen Jesus. In Wirklichkeit sind es mindestens 1000 Personen, denn Frauen wurde damals aus kulturellen Gründen nicht gezählt. Und die Kinder waren vielleicht auch dabei, mindestens 1000 Personen mit Frauen und Kindern. Und wir erleben im Neuen Testament solche Gruppen, wie sie Zeugen der Auferstehung Wir erleben sie an Pfingsten, die 3000, die zum Glauben kommen durch die Pfingstpredigt des Petrus, die auch durch die Predigt und durch das Wirken des Heiligen Geistes Glauben bekommen, dass Jesus der Christus ist, dass er auferstanden ist. Und die 3000 lassen sich, was machen sie? Sie lassen sich taufen. Das ist die angemessene Reaktion, zum Glauben zu kommen und sich taufen zu lassen. Und diese 500 oder 1000 mit Frauen und Kindern, vielleicht waren sie schon getauft, wir wissen es nicht, vielleicht haben sie sich in dem Moment taufen lassen. Aber heute Morgen möchte ich diesen Wachstumspfad damit beginnen, mit der Einladung. Wenn du zu einem Zeuge der Auferstehung geworden bist, wenn du Christus kennengelernt hast und noch nicht dich hast taufen lassen. Und ich meine, eine Taufe, wie Jesus sie erlebt hat. Jesus ließ sich taufen in welchem Alter? War ungefähr 30 Jahre alt. Hätte er es nötig gehabt, sich taufen zu lassen? Nein, aber er sagt etwas Interessantes, auf das die Gerechtigkeit erfüllt wird. Und er spricht über den Wachstumspfad. Er spricht über den Weg der Gerechtigkeit, auf dem er das Vorbild ist. Die Fenja hat es erzählt. Sie hat sich in der Nordsee taufen lassen und sie sagt, es war ein magischer Moment. Ein Moment, wo sie Gottes Gegenwart besonders gespürt hat, wo sie Gottes Annahme und Liebe besonders gespürt hat, wo sie wusste, dass sie wusste, dass sie ihr altes Leben ist mit Christus vergangen, neues Leben ist geworden. Das ist die angemessene Reaktion darauf, ein Zeuge der Auferstehung geworden zu sein. Und die Einladung, ja, der Aufruf, wenn ich könnte, würde ich dich nötigen, dich taufen zu lassen. Auf was wartest du? Ich schaue niemand an, aber ich meine dich. Auf was wartest du? Ja, für mich war es ein großer Kampf, mich taufen zu lassen, weil ich bin evangelisch-lutherisch aufgewachsen. Meine Eltern haben mir gesagt, du bist getauft, was willst du? Und so ging es ja einige, etliche unter uns. Und eines Abends, ich hatte damals ein Motorrad, fuhr zur Kirche bei uns im Dorf in Großheppach und setzte mich in die Pforte, weil ich dachte, das ist ein heiliger Ort. Da kann Gott zu mir reden und sagte, Herr, was mache ich? Die eine sage, ich bin getauft, die andere sage, ich soll mich taufen lassen. Ich bin ganz verwirrt. Beides Menschen und Gruppe, die im Glauben sind teilweise. Und an dem Abend, als ich da in der saß, in dieser steinernen mittelalterlichen Pforte, Eingangsbereich zur heiligen Kirche, habe ich empfunden, dass Jesus zu mir sagt, schau mein Leben an. Schau ins Evangelium rein, wie ich das gemacht habe. Und ich habe reingeschaut und gesagt, ah, okay, er war 30, er war erwachsen. Er hätte es nicht mal nötig gehabt. Und sagt aber, das ist der Weg der Gerechtigkeit. Nun, ich habe es nötig. Und wenn Jesus sagt, das ist der Weg der Gerechtigkeit, war das für mich gebombt. Ich habe am nächsten Tag meinem Pastor gesagt, jetzt weiß ich's, ich lasse mich taufen. Und habe mich paar Monate später war der Tauftermin und ich habe mich taufen lassen. Es war ein wunderbarer Meilenstein auf dem Wachstumspfad des Glaubens. Hey, wenn du diese persönliche Erfahrung gemacht hast, das Zeugnis der Auferstehung von Jesus in deinem Herzen trägst, dann sagt dir das Wort Gottes, das ist die angemessene Reaktion. So, wir werden einen Tauftermin machen, wir werden es aushängen, wir werden es auf die Webpage bringen und ich glaube, ich darf im Namen von uns Ältesten sprechen, wir empfehlen dir, dich taufen zu lassen. Schau es nach in der Bibel. Findest du irgendwo eine andere Reihenfolge als zum Glauben gekommen und dann getauft, dann zeig sie mir. Ich habe die ganze Bibel durchforstet, auch in meiner Suche nach dem Weg von geistlichem Wachstum. Es gab nie eine andere Reihenfolge. Es war nie so, dass Menschen getauft worden sind im biblischen Zeugnis und später zum Glauben gekommen sind. Du wirst diese Stelle nicht finden. Ja. Insofern, wenn es das inspirierte Wort Gottes ist, dann ist es unsere Blaupause, unsere Bedienungsanleitung für einen geistlichen Wachstumspfad. Ich hoffe, ich höre ein Amen von euch. Hey, kommen wir zu einer weiteren Gruppe in der Apostelgeschichte, die 120. Man findet sie Kapitel 1, Vers 14 und 15. Sie alle kamen regelmäßig zum Gebet zusammen, gemeinsam mit Maria, der Mutter von Jesus, einige andere Frauen, den Brüdern von Jesus, die Family von Jesus kommt nach der Auferstehung zum Glauben. Und in diesen Tagen stand Petrus auf, als etwa 120 Menschen anwesend waren. Vielleicht waren es wieder mehr mit Frauen und Kindern, wir wissen es nicht, aber die 120 stehen für diese typische Ausdrucksform von Glaubensgemeinschaft. Es geht von dem persönlichen Zeugnis der Auferstehung zu der typischen Ausdrucksform von Glaubensgemeinschaft. Und was wird hier erwähnt im Text als typische Ausdrucksform des, von Glaubensgemeinschaft? Sie kamen zum Gebet zusammen, zu Lobpreis, Anbetung und gemeinsamem Gebet. Und das ist der nächste Schritt, auf dem geistlichen Glaubensweg in die Gemeinschaft hineinzufinden. Ich bekehre mich persönlich. Und dann wurde mir beigebracht in meinen ersten Monaten, es gibt drei Bekehrungen. Du bekehrst dich selbst zu Christus, zu Jesus. Du bekehrst dich zur Glaubensgemeinschaft einer lokalen Gemeinde. Unvollkommen schön. In dem Wissen, dass du auch enttäuscht wirst. In dem Wissen, dass es feine Menschen sind, die Fehler machen. In dem Wissen, dass ich Narben davontragen werde. In dem Wissen, dass mir aber unvergleichlich viel entgeht, wenn ich das nicht tue. Wenn ich es nicht tue. So, ich bekehre mich zur Glaubensgemeinschaft. Und die dritte Bekehrung, die mir damals beigebracht worden ist, zu den Menschen, zu den Unerreichten, zur Welt in dem Verständnis, ihnen das Evangelium zu bringen. Genau, auch das ist ein Glaubenspfad. So, die 120 kamen regelmäßig zum Gebet zusammen. Es war eine Schar von Betern. Und diese Schar von Betern wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sie wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und die Frage an diesem Punkt des Wachstumspfades ist, hast du diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt? Wieder war, seit meiner Bekehrung, ich habe mich bei den Brüdern bekehrt, bei dem, was heute Christusbund heißt. Ich bin auch besonders verbunden mit ihnen, weil sie haben damals einen missionarischen Einsatz gemacht, einen Evangelisten in die Stadt geholt, der auf eine ganz feine Art und Weise mir das Evangelium gesagt hat. Ich liebe diese Gemeinde und diese Ausdrucksform. Aber vom ersten Tag an haben sie mir in der vorgehaltenen Hand Leute gesagt, ja, da gibt es schon noch mehr, aber das geht hier nicht. Und ich dachte, okay, ihr sprecht in Rätseln, ich weiß nicht, was es ist und ihr sagt es mir nicht richtig. Ich habe gesagt, das hängt irgendwie mit Gebet und Gebetssprache und neue Sprachen zusammen und Erfüllung im Heiligen Geist, aber das geht hier nicht. Ja. Und ich glaube, sie haben gespürt, dass ich das brauche. Ich war ziemlich verwettert, als ich zum Glauben gekommen bin und sie haben gespürt, dass ich das brauche und es tat ihnen regelrecht leid, dass das bei ihnen nicht zu der Zeit nicht ging. Vielleicht haben sich die Zeiten geändert und vielleicht haben sie andere Worte dafür. Es geht nicht um Christen erster Klasse oder Christen zweiter Klasse. Es geht darum, vom persönlichen Zeugnis des Evangeliums zu einem Zeugen für das Evangelium zu werden. Von innen nach außen zu kommen. Und dafür brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes. Stimmt das, Gemeinde? Absolut. Damit wir Menschenfurcht, den inneren Schweinehund, die Angriffe und Einschüchterungen des Feindes überwindet, das kann ich nicht in meiner menschlichen Kraft. Unmöglich. In dem persönlichen Zeugnis der Auferstehung bekomme ich alles, was ich für mich brauche. Stimmt. Es geht nicht um Christ der erste oder zweite Klasse. Mit der Erfüllung im Heiligen Geist bekomme ich das, dass ich vom neuen Leben, das in mir gezeugt wurde, zu jemandem werden, der mithilft, dass das neue Leben in anderen gezeugt wird. Und das ist ein Wachstumsschritt. Und dafür brauchen wir die Taufe im Heiligen Geist. Die Paradebeispiel dafür, es gibt einige im Neuen Testament, die Apostel machen genau das. Als Philippus in Samaria, das ist Apostelgeschichte 8, 9, 10, evangelisiert, die Botschaft von Jesus verkündigt, viele der Samaritaner kommen zum Glauben, stimmt. Gell? Und es ist wunderbar und sie haben neues Leben empfangen. Dann ruft er doch tatsächlich Petrus und ich glaube Johannes aus Jerusalem und sagt, kommt runter und helft mir. Und sie legen den Samaritanern die Hände auf und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wir sehen ein Beispiel des Neuen Testamentes, der Urgemeinde, wo es eine Bekehrungserfahrung und eine Erfüllungserfahrung nacheinander gibt. Manche Menschen erleben es vielleicht am gleichen Tag, aber wir sehen ein Nacheinander. Als Petrus und Paulus in Ephesus diese Hausgemeinde kennenlernt, er spricht, glaube ich, von einer Gruppe von 12 Männer, meistens gehören 12 Frauen dazu und noch Kinder. Das war eine Hausgemeinde von 30, 40 Leuten, als Families gesprochen. und ist eine vollständige Gemeinde. Und er schaut sie an und sagt, sagt mal, so wie ihr drauf seid und so, darf ich eine Frage stellen, habt ihr die Kraft des Heiligen Geistes erlebt? Und sie sagt, man wisset gar nicht, wer das ist, man wisset gar nicht, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und dann tauft er sie. Interessanterweise waren sie getauft mit einer Taufe, aber Paulus zögert nicht, sie zu taufen, weil er sagt, es war die Taufe des Johannes des Täufers, die war zur Vorbereitung auf den Messias. Jetzt aber geht es um die Taufe in Christus. Und er tauft sie auf die Taufe in Christus und sie empfangen den Heiligen Geist. So, in der Apostelgeschichte sehen wir, es geht nicht nur um, ja, das ist was, was Taufe genannt wurde und deswegen ist es die Taufe und fertig, sondern es geht darum, dass es die Taufe ist, die Jesus gepredigt hat und die Jesus gelebt hat und die Apostel gepredigt haben, damit sie ihre volle Wirkung entfaltet. Amen? Hey. Genau. Kerngemeinde, so hast du diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt, der dir seine Kraft aus der Höhe gibt, um vom inneren Zeugnis der Auferstehung zu einem Zeugen für die Auferstehung für andere zu werden. Wenn du dir nicht sicher bist, heute Morgen ist dein Morgen, kannst nach dem Gottesdienst nach vorne kommen. Wir als Älteste beten sehr gerne mit dir um Erfüllung im Heiligen Geist. Okay, das waren die 120, die 72. Wir geben ein bisschen Gas. Lukas 10, Vers 1 bis 3. Daraufhin wählte der Herr 72 andere Jünger aus, schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Dörfer, die er aufsuchen wollte. Er gab ihnen folgende Anweisungen. Die Ernte ist groß, doch die Zahl der Arbeiter ist klein. So haben wir angefangen zum Jahresanfang. Wisst ihr noch? Hier bin ich, Herr, sende mich. Betet zum Herrn, der für die Ernte zuständig ist, bittet ihn, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Die Ernte ist reif. So, hier ist eine Gruppe, der ein geistliches Mandat ausgesprochen wird und die sich bewusst in ein geistliches Mandat hineinstellen. So, vom persönlichen Zeugnis zur Erfahrung der Erfüllung im Heiligen Geist und des Gebets in der Glaubensgemeinschaft, in der Familie des Glaubens, kommst du zu einem geistlichen Mandat. Sie lassen sich aussenden für einen bestimmten Auftrag zu bestimmten Zeiten. Und die letzten Monate hatten wir immer wieder Leute vorne, die sich in dieses Mandat hineingestellt haben. Es ist für eine bestimmte Zeit, für einen bestimmten Ort und dafür haben wir sie gesegnet. Und sie erleben, und das ist unser Gebet, wie die übernatürliche Kraft Gottes in dieser Zeit wirkt. Auch bei der Fenja in Tansania. Gell? Wie die übernatürliche Kraft Gottes in dieser Zeit wirkt. Und hier ist der nächste Wachstumsschritt. Ich war zum Glaube gekommen und habe mich taufen lassen, habe Erfüllung im Heiligen Geist erlebt, in meiner Kleingruppe damals. Ganz wunderbarer Abend, wo nach dem Kleingruppeabend ich noch geblieben bin, diese Frage gestellt habe, würdet ihr mit mir beten? Ich habe gelesen Apostelgeschichte, Neues Testament. Ich habe gelesen, dass der Geist Gottes in uns lebt und Menschen erfüllt werden. Würdet ihr da mit mir beten? Und sie haben wunderbare Weise mit mir gebetet und der Heilige Geist hat mich kraftvoll erfüllt und ich durfte in neue Sprache sprechen. Wunderbar. Wunderbar. Genau. Übernatürliche Kraft Gottes, so wichtig. So wichtig in unserem Leben. Gemeinde kann in eine Sackgasse geraten, wenn wir menschlich unser Bestes geben und alles menschlich richtig gut aufstellen. Aber die Frage ist, und die wurde ja in der Zeit vor der Pandemie auch von Pfingstgemeinde immer wieder gestellt, wohin mit dem Heiligen Geist, wohin mit Eindrücke? Das kann ja peinlich sein, wenn jemand was sagt, was vielleicht nicht ganz in der Spur ist, sowas kommt vor. Ja? Ich habe gar kein Problem, weil wir sollen alles prüfen und das Gute behalten und das Schlechte vergessen. Wohin mit dem Heiligen Geist? Ja? Was ist, wenn es irgendwie zu sehr emotionale Szene kommt, wollen wir das im Livestream und so weiter. Und diese Frage alle finde ich fehlgeleitet. Fehlgeleitet. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes mittendrin, Jesus im Zentrum. Und es ist sein Geist und wir schämen uns doch für das, was er tut und was er hervorbringt. Schämen wir uns doch nicht. So haben wir angefangen. So wollen wir weitermachen und so werden wir es auch beenden, hoffentlich. Ja. Und nicht weniger Raum für Gottes Geist gebe, sondern weil wir ihn besser kennenlernen, ihm mehr zuzutrauen und mehr Raum ihm zu geben. So, hier sind Menschen, die sich in ein Mandat reinstellen lassen, in eine Sendung. Und hey, viele von uns haben das erlebt. Und als ich dann etwas fester im Glauben wurde, wurde ich eingeladen, am Anfang auf ein Jüngerschaftscamp mit Jugend mit einer Mission an der Bodensee zu gehen. Erst eine Woche in Altensteig, so Zurüstung, und dann eine Woche am Bodensee zur Evangelisation. Danach war ich in der Tschechei, in der Nähe von Pilsen, in Budweis, Budovice. Gutes Bier gibt es dort. Wir durften aber keins trinken auf dem Einsatz. Genau, weil die Tschechen haben sehr viel getrunken zu jener Zeit und wir wollten einen Unterschied machen. Das war die Zeit nach dem Kalten Krieg. Und die jungen Leute waren im Prinzip, also die, wo wir getroffen haben, waren fast alle betrunken abends. Gell? Das war so ihr Sitte, das Grau in Grau praktisch des Sozialismus wegzutrinken. Genau, es war, dadurch haben sie gerne mit einem geredet, aber war die Frage, wie viel hängen blieb. Ja. So, krasse Zeit dort in Budweis, wo wir da waren, mit OM waren wir dort. Dann war ich in Barcelona mit King's Kids. Bei der Olympiade haben die King's Kids versucht, Licht und Salz zu sein. Dann waren wir in Saalfeld und in Gera in Ostdeutschland und haben dort Aufführungen gemacht auf den Marktplätzen und in der Gemeinde. Und es waren Spitzenzeiten, ich möchte sie nie vermissen. Ich war in Tansania und in Kenia, habe die afrikanische Geschwister sehr lieb gewonnen. Sie haben einen besonderen Platz in meinem Herzen. Genau. Und diese Zeiten haben Ereignisse gebracht und Formungen gebracht, die ich nicht erlebt hätte, wenn ich mich nicht in Bewegung gesetzt hätte. Manchmal sind es Phasen im Leben, dann kommen Kinder, du kannst nicht ganz so beweglich sein. Wenn du älter bist, musst du dir deine Kraft viel besser einteilen. Hey, aber gerade euch jüngere Leute, zwischen 20, 30, vielleicht auch 40, sorry, dass ich dich mit jungen Leuten anspreche, ja? Aber du bist es in Wirklichkeit. Ja? Macht was draus. Macht was draus. Lasst euch geistlich bewegen. Nimmt dieses geistliche Mandat an. Und wir, die mir etwas stationärer geworden sind, wie die Zeit vergeht und fliegt, innerlich fühle ich mich wie 35, möchte Bäume ausreißen, dann probiere ich es, dann denke, überlasse ich dem Robin. Robin, der arbeitet auf dem Bau, hat eine Baufirma. Genau, lass dich senden. Sei dir deines geistlichen Mandates bewusst. Und wenn du stationär bist, dann öffne dein Haus, mach dein Wohnzimmer zum Missionsfeld, lade Freunde, Nachbarn, Leute aus der Gemeinde ein, geh mit ihnen in Wachstumspfad durch, geh mit ihnen in Jüngerschaft, sei Missionar, sei Gesandter für deinen Straßenzug, für dein Viertel oder für die Bedürftigen in der Gemeinde, ja, die wir durchaus haben. Genau. Die 72. Und die angemessene Reaktion auf dieses Angebot Gottes ist, so wie Jesaja es sagt, hier bin ich, sende mich. Hier bin ich, sende mich. Vor 3 Wochen haben wir das erlebt, dass viele gesagt haben, ich möchte diesen nächsten Meilenstein auf diesem geistlichen Wachstumspfad gehen. Hier bin ich, sende mich. Ob es ist vom persönlichen Zeugnis der Auferstehung zum Zeuge zu werden, ob es ist, ein neues Jahr zu haben zur Glaubensgemeinschaft, zur Glaubensfamilie der lokalen Gemeinde, die Gebetsangebote wieder wahrzunehmen oder erstmalig wahrzunehmen. Am Anfang, als ich zum ersten Mal in Gebetszeiten gekommen bin, war mein Gedanke, halte ich das durch? Das ist ja wie wenn du jedes erste Mal ein Fitnessstudio betrittst. Du guckst die alle an und sagst, das schaffe ich nie, was die da machen. Ja, die Gewichte, wie die sich verbiegen. Und so ist es im Gebet auch. Gell? Dass du denkst, okay. Viertelstunde beten, ja, halbe Stunde beten. Aber hey, lass dich mit hineinnehmen. Ja. Und von Mal zu Mal wird es einfacher, lebendiger, leichter. Genau. Weitere Gruppe, die wir alle kennen, Matthäus 10, Vers 1. Jesus rief seine 12 Jünger zu sich. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben, alle Arten von Krankheiten und Leiden zu heilen. Wir sehen hier Apostel. Ein anderes Wort wäre Gesandte, heißt buchstäblich übersetzt. Eine Art von Pioniere. Viele von ihnen werden zu Gemeindegründer, aber auch zu Menschen, die Grundlage legen von Gemeinde in ihrer Stadt, in ihrer Region, sogar in einem Land. Sie sind bevollmächtigt, kontinuierlich Reich Gottes sichtbar zu machen. Kontinuierliche Frucht wird sichtbar. Ich habe tiefsten Respekt vor Paulus und seinem Team, wie sie von Stadt zu Stadt gehen. Sie kommen in eine Stadt, in manche Städte wie in Ephesus oder Korinth können sie 2 Jahre oder 1,5 Jahre bleiben. Ich glaube, in Ephesus bleibt Paulus 2, vielleicht sogar 3 Jahre. In Korinth bleibt er, glaube ich, 1,5 Jahre. In andere Städte sind es wenige Wochen, bevor sie wieder rausgeschmissen werden durch den geistlichen Widerstand. Und diesen Mut von ihnen, sie erfahren manchmal eine emotionale Verfolgung, emotionale Abfuhr, das war noch das Leichteste. Manchmal kriegen sie Schläge, manchmal sind sie wirklich Todesgefahr ausgesetzt. Und wir lesen leicht drüber, aber ich weiß nicht, ob wir uns im Klaren sind, was es mit dem Menschen machen kann auf der menschlichen Ebene, wenn du Todesgefahr ausgesetzt bist. Das magst du nicht. Du möchtest dem ausweichen, du möchtest diese Erfahrung nicht wieder machen. Und sie steuern geradewegs die nächste Stadt an. Hey, das lässt sich nur erklären mit dem Übernatürlichen. Wirke und der Kraft des Heiligen Geistes. Sowas machst du menschlich nicht. Sowas kannst du auch menschlich nicht. Und wenn ich das lese, wie sie von Station zu Station geht und in fast jeder Stadt entsteht eine Gemeinde. Die einzige Stadt, wo es nicht ausdrücklich erwähnt wird, ist Athen. Bollwerk des Intellektualismus und der Philosophie in jener Zeit, aber es entsteht zumindest eine Hausgemeinschaft des Glaubens. Ja, und später sicherlich auch eine größere Gemeinde. Aber kontinuierlich bringen diese apostolischen Teams Frucht. Kontinuierlich. Das ist für mich eine große Herausforderung. Ich möchte, dass einige von uns dahin kommen. Dass wir noch kontinuierlicher Frucht bringen. Der Herr hat natürlich zu jedem von uns gesagt, die Rebe, die im Weinstock ist, die wird vom Saft des Weinstocks versorgt und bringt kontinuierlich Frucht. Und jeder hat sein Maß und jeder hat seine Station auf dem geistlichen Glaubenspfad. Aber jeder hat die Möglichkeit, immer wieder einen Schritt weiter zu gehen. Und heute Morgen bietet der Herr einige von uns so einen Schritt an. Und wir schauen uns die 3 an, ganz zum Schluss. Etwa 8 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes, Lukas 9, Vers 28, mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichtes und seine Kleider wurden strahlend weiß. Sie haben ein Zeugnis, die Erfahrung mit dem Messias, eine Offenbarung von Christus, von Jesus, die sie nachhaltig prägen wird. Galater 2, Vers 9 dann schreibt Paulus über die 3, so kam es, dass Jakobus, Petrus und Johannes, die als Säulen der Gemeinde gelten, die Gabe, die Gott mir verliehen hatte, anerkannten und Barnabas und mich in ihren Kreis aufnahmen. So übersetzt neues Leben. Sie sind nicht exklusiv, das heißt, es sind wir 3, niemand anders. Vielleicht kriegst du mal Audienz bei uns. Nee, sie nehmen Paulus und Barnabas in ihren Kreis mit auf. Sie haben wunderbare Gemeinschaft. Aber hier sind geistliche Schlüsselpersonen, Lehrer von Grundlage mit einer starken Offenbarung von Jesus als Messias. Sie haben ein Mandat für Städte, für Regionen, für Nationen. Petrus ist der Apostel für die Juden, Paulus ist der Apostel für die Nationen. Und Paulus sagt immer wieder, ich lese gerade seine Briefe, spricht er ganz klar von seinem Mandat und sagt, Gott hat mich zu einem Lehrer für die Nationen gemacht. Und tatsächlich, er lehrt seit fast 2000 Jahren durch seine Briefe. Ich habe von Paulus ganz viel gelernt. Ja, und er ist tatsächlich zu diesem Lehrer für die Nationen geworden. Nicht nur zu Lebzeiten, sondern durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch. Das hat er vielleicht gar nicht erfasst. Er hat ja damit gekämpft, dass er im Gefängnis war, aber im Gefängnis hatte er endlich Zeit, seine Briefe zu schreiben. Und das Gefängnis war fruchtbarer als die Zeit, wo er auf Wanderschaft war, auf Missionsreise. Aber das erleben wir nicht so. Auch nicht in unserem Leben. Die Begrenzungen können fruchtbarer werden als das Gefühl von Happy Clappy. Aber wir hassen die Begrenzungen und wollen sie wieder abschütteln. Ist es nicht so? Ja, aber Paulus zeigt uns, er ist dran geblieben in seiner Berufung und er hat tatsächlich ein ganz großes Mandat bekommen. Eine starke Offenbarung von Jesus kennzeichnet diesen Dienst. Und natürlich sage ich nicht, dass jeder von uns heute Morgen zu diesen 3 den nächsten Schritt machen wird. Ja. Ich habe viel Respekt da davor und möchte auch den angemessenen Schritt gehen. Ich möchte nicht komisch, enthusiastisch, oberflächlich sein, sage, hey, Apostel für die Nationen. Ja. Aber es ist ein Weg und der Herr deckelt uns nicht. Es sind eher wir, ja, die uns deckeln. Natürlich müssen wir zufrieden sein mit dem, was wir haben von Gott und dankbar sein und dann den nächsten Schritt gehen. Amen. Unsere Musiker dürfen kommen. Gehen wir nochmal den Wachstumspfad zusammen durch. Er fängt an mit dem persönlichen Zeugnis der Auferstehung. Das ist wunderbar, liebe Gemeinde. Das ist wertvoll. Das bringt dich buchstäblich in den Himmel. Hin als nächster Schritt zu einer geistlichen Gemeinschaft, zur Glaubensfamilie und zu dem, dass diese Ausdrucksform des geistlichen Lebens, das Gebet und die Anbetung hervorkommt unter uns, in uns als Glaubensfamilie. Hin zu einer geistlichen Beauftragung, zunächst für bestimmte Zeiten und bestimmte Orte. Und das ist okay. Das ist eine Phase und dann ist es wieder ein bisschen anders. Im Studium habe ich die vorlesungsfreie Zeit benutzt, um Einsätze zu machen. Und danach habe ich wieder studiert und das fand ich öde und langweilig, aber der Herr hat ganz viel auch in der Zeit gemacht. Dann kam wieder vorlesungsfreie Zeit. Ich war wieder auf Einsatz. War wunderbar. Genau. Geistliche Beauftragung für bestimmte Zeiten, für bestimmte Orte. Und dann hin zu mehr kontinuierlicher Bevollmächtigung, noch stärkerer Bestätigung in der Kraft des Heiligen Geistes. Und schließlich sind einige Berufe Säule der Gemeinde zu sein, mit starker Offenbarung von Christus. Jede Gemeinde, ob es eine Hausgemeinde ist, mittelgroße Gemeinde wie unsere oder eine schwäbische Megachurch, braucht Säulen in der Gemeinde. Menschen, die tragfähig sind, die zuverlässig, die auch die Lehre von Christus, die Lehre des neuen Bundes, die Lehre von der besseren Verheißung rüberbringen kann, hin zur Gemeinde, sodass sie sicher drin wird. Amen. Amen. Säule der Gemeinde mit einer starken Offenbarung von Christus. Wo immer du stehst heute Morgen, vielleicht gibt es den nächsten Wachstumsschritt für dich. Und wenn du den heute Morgen erleben möchtest und dich hineinstellst, ob es ist, ich lasse mich taufen, ob es ist, Geist Gottes, erfüll du mich oder erfüll du mich neu. Die Erfüllung im Heiligen Geist ist ein fortwährender Prozess auch. Warum? Weil mir immer wieder etwas von dem Bewusstsein und von der Kraft seines Geistes verliert. Ja. Genau. Oder sich hineinzustellen in ein Mandat auf Zeit oder ein Mandat mit mehr kontinuierlicher Bestätigung. Vielleicht ist das das, was sich einige in ihrem Herzen wünschen an diesem Morgen. Oder auch der Wunsch, ich möchte zu einer Säule werden in meiner Kleingruppe, in meinem Hauskreis, in meiner Gemeinde, also eine Säule werden in meiner Stadt. Dann darfst du an diesem Morgen dich in deinen Platz auf deine Füße stellen und sagen, ich stelle mich hinein. Jesus, ich stelle mich hinein. Gerade jetzt. Jesus, ich stelle mich hinein. Du kennst deinen Schritt, der vor dir ist. Du merkst, was dich heute Morgen angesprochen hat. Vielleicht ein Satz, vielleicht eine Aussage. Jesus, ich stelle mich hinein. Lass uns das gerade jetzt tun. Jesus, ich stelle mich hinein. Vielleicht sind einige unter uns, die sagen, ich mache das persönliche Zeugnis für die Auferstehung fest in meinem Leben. Dass Jesus mein Herr und mein Erlöser ist, dass er wirklich der Christus ist, der Messias, der vom Vater gesandte Sohn, der am Kreuz für mich gestorben ist, der über meinem Leben heute Morgen ausruft, dass ich vollbracht und ich anerkenne das, ich glaube das und ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn und Erlöser an. Andere, die sagen, ich sage ja zur Gemeinde, auch wenn ich Narbe davon trage, auch wenn es unvollkommen schön ist, es ist doch die Säule der Wahrheit, es ist doch die von Gott gesegnete Gemeinschaft des Glaubens. Und ich sage ja auch, dass der Geist Gottes mir helfen darf, in meiner Schwachheit das Gebet hervorzubringen. Der Geist Gottes verwendet sich für uns in unaussprechlichem Seufzen, dass wir im Gebet sein können vor dem Vater. Und danke, Herr, dass du das an diesem Morgen schenkst, Herr, die einzelnen Schritte. Menschen, die festmachen, die Christus. Menschen, die neu erfüllt werden mit Gottes Geist. Gerade jetzt, gerade heute Morgen, Herr, beten wir übernatürliche Kraft aus der Höhe auf Einzelne, auf uns als Gemeinde, Herr, in Jesu Namen. Menschen, die ihr geistliches Mandat auf Zeit festmachen und sagen, okay, dann weniger von meiner Freizeit und mehr von Gottes Einsatz. Und ich nehme meine Kraft nicht nur für meinen Fun, sondern ich nehme meine Kraft nicht nur für mein Hobby, sondern für den großen Auftrag von Christus. Und lass mich Sender, ein Botschafter an Christi Stadt zu sein, sodass das persönliche Zeugnis der Auferstehung hilft, dass neues Leben in andere gezeugt wird, in der Kraft des Heiligen Geistes. Sprech dir zu, der Herr öffnet Türe für dich, der Herr lässt dir Möglichkeiten zukommen, der Herr zeigt dir mit Klarheit, was du tun sollst als nächsten Schritt. Und dann sind einige da, die sage, ich wünsche mir so mehr kontinuierliche Frucht, kontinuierliches übernatürliches Wirken des Geistes Gottes, so wie es die Apostel erlebt haben. Und Herr, du hilfst, dass wir alles, was belastet, ablegen, so wie die Apostel Dinge hinter sich gelassen haben, so vieles hinter sich gelassen, alles hinter sich gelassen haben und sich hineingestellt haben in diese große Berufung und Auftrag. Herr, schenk du, dass wir die Kraft deines Geistes hineintragen können in Kleingruppe, in Gemeinde, in Gemeinschaften, in unsere Städte, in Jesu Namen. Und man betet für diejenigen, die als Säule in ihre Kleingruppe, in Hausgemeinde, in ihre lokale Gemeinde, für Städte, für Regionen Berufe sind, dass sie das spüret und hineintragen zu anderen. Dass sie dies in die verlässliche Quelle sind von Lehre des neuen Bundes und des neuen Testamentes. Danke, Herr. Danke, dass du heute Morgen auch Berufungen festmachst, dass du stärkst, Herr. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Amen. Amen. So halt fest den Schritt von diesem Morgen und lass uns noch einmal gemeinsam singen.